Hallo und herzlich willkommen zur fünften Spezialausgabe des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und habe diesen unabhängigen Podcast gestartet, weil mich seit längerem die Frage beschäftigt, warum es immer noch weniger Frauen in der Politik gibt als Männer. Fällt es uns Frauen schwerer, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Oder sind es die Hürden, die tatsächlich für uns höher sind? Und wie ließe sich das ändern? In der Hauptreihe des Podcasts begleite ich drei Bundestagsabgeordnete, die auf diese Fragen in Berlin und in ihren Wahlkreisen schon seit 3 Jahren Antworten geben. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Glogowski-Merten von der FDP. Alle bisher erschienenen Folgen findet ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ergänzend dazu spreche ich in diesen Spezialfolgen unter anderem mit Politikerinnen anderer Parteien und aus der Landes- oder Kommunalpolitik. Ja, und in dieser Folge, da gehen wir mal über die Grenzen und ich freue mich auf eine Kommunalpolitikerin, die nun europäische Politik machen möchte. Rebecca Müller von der Partei Volt. Sie kandidiert für die Europawahl am 9. Juni und führt die Volt-Liste gemeinsam mit 3 weiteren SpitzenkandidatInnen an. Bisher macht die 36-jährige Kommunalpolitik in Köln, wo Volt bei der letzten Wahl überraschend in den Stadtrat eingezogen ist. 2021, da hat die Unternehmensberaterin und Projektmanagerin als Direktkandidatin für den Bundestag kandidiert. Aus diesem Mandat wurde aber nichts. Jetzt möchte sie nach Brüssel ins Europaparlament und was sie dort bewegen möchte und wie sie die Tätigkeit mit ihrer Familie, sie hat nämlich eine kleine Tochter, vereinbaren kann, darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Müller.
Hallo Frau Lang.
Ja, wir haben das letzte Mal gesprochen bei dem Audio-Fragebogen, die Kandidatinnen. Da haben Sie den Fragebogen beantwortet. Damals waren Sie Spitzenkandidatin für die Partei Volt im Bundestagswahlkampf 2021. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt für Europa kandidieren?
Ja, dazu muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen, weil wir als Partei Volt sind ja die erste wirklich europäische Partei, das heißt auf der europäischen Ebene gegründet, um zu sagen, wir müssen die EU reformieren, damit wir die großen Herausforderungen dieser Zeit überhaupt richtig angehen können, weil die eben nicht an den nationalen Grenzen Halt machen, die Klimakrise, aber eben auch jetzt gerade geopolitische Fragestellungen, wenn wir uns die anstehende Wahl in den USA angucken oder aber auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das sind ja alles Themen, die wir nicht national lösen können und wo wir ein starkes Europa brauchen. Und die Grundidee von Volt sagt, wir müssen diese Themen auf der europäischen Ebene lösen. Und deswegen haben wir uns auf der europäischen Ebene gegründet und sagen aber natürlich auch, und da jetzt der Bezug zur Kommunalpolitik, der Großteil der Themen, die wir lösen müssen, müssen wir dann konkret im Lokalen umsetzen. Also sei es die Energiewende, die Verkehrswende, wie wir grundsätzlich leben wollen in den Städten und Kommunen der Zukunft. Und deswegen passt das aus meiner Perspektive sehr gut, dass ich bin damals 2019 zu Volt gekommen, kurz nach der letzten Europawahl und habe hier im Kölner Team angefangen und wollte eigentlich vor allen Dingen Politik ausprobieren. Also mich engagieren, weil ich das Gefühl hatte, erstens das Thema, was mich persönlich sehr umtreibt, die Klimakrise, Fridays for Future waren auf der Straße. Aktivismus hatte, oder zumindest hatte ich das Gefühl, der Aktivismus bringt was und der muss jetzt auch in die Parlamente getragen werden und vielleicht kann ich da einen Beitrag leisten. Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir einen sehr starken Nationalismus in Deutschland sehen über die AfD, aber eben auch in ganz Europa. Und die Wahl von Trump oder beispielsweise der Brexit für mich auch so Aufwachmomente waren. Damals, wo ich gesagt habe, okay, ich kann eigentlich als immer schon politisch interessiert, aber nie den Plan gehabt zu haben, in die Politik gehen zu wollen, kann ich jetzt eigentlich nicht mehr an der Seitenlinie stehen und nur zugucken, sondern ich möchte einen Beitrag leisten. Und da ist das kommunale Engagement irgendwie das Einfachste gewesen, hier in Köln. Und das habe ich dann ausprobiert und habe dann aber über die Kommunalwahl, 2020 war das hier in Köln, ja, da hatte ich so ein Aufwacherlebnis nochmal, ein sehr positives, weil ich da sehr schnell im Kölner Team bei uns den Wahlkampf mitgestaltet habe und dann wirklich das erste Mal erlebt habe, wie viel wir erreichen können, wenn wir uns zusammenschließen als größere Gruppe, die ein Ziel vor Augen hat, nämlich hier in Köln in den Kölner Stadtrat einzuziehen und hier europäische Politik auf der lokalen Ebene zu machen. Und niemand hätte das vorher für möglich gehalten, vor dieser Kommunalwahl, dass wir schlussendlich mit knapp 5% und 4 Personen in den Stadtrat einziehen. Und das war dann so ein Moment für mich nach der Wahl, wo es dann auch direkt darum ging, Koalitionsgespräche zu führen beispielsweise. Oder was heißt beispielsweise? Wir haben Koalitionsgespräche geführt mit Grüne und CDU, sind jetzt auch hier in Köln im Mehrheitsbündnis. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht zurück in meinen alten Job, weil ich habe hier gerade erlebt und gesehen, was wir alles erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das kann ich jetzt so nicht einfach aufgeben. Und das war dann auch der Punkt, die Entscheidung dann damals für die Bundestagswahl zu kandidieren und dann aber auch im Nachgang zur Bundestagswahl Vorsitzende von Volt Deutschland zu werden und mich Vollzeit eben politisch zu engagieren. Und jetzt im Nachgang eben auch zu sagen, ich möchte für die Europawahl kandidieren, denn und jetzt komme ich vielleicht zum Abschluss einer sehr langen Erklärung. Denn wenn wir uns gerade das für mich sehr, sehr wichtige Thema, die Bekämpfung der Klimakrise und wie kommen wir dahin, wie finden wir diese Lösung angucken, dann sind wir da in der letzten Legislaturperiode im Europaparlament schon ein gutes Stück weitergekommen mit dem Green Deal. Der ist aber viel zu wenig ambitioniert. Also wir müssen viel, viel früher klimaneutral werden in Europa. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn wir uns die Prognosen aktuell nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa angucken, wenn es um rechte und rechtsextreme Parteien und Kräfte geht, sie haben massiv Auftrieb. Und gerade Parteien wie die AfD, die leugnen die Klimakrise per se und den menschengemachten Klimawandel und sind eigentlich dafür, alles an Klimazielen und CO2-Einsparungspotenzialen in den Wind zu schießen. Und das bedeutet, wenn wir es nicht schaffen, unsere Demokratie stärker zu schützen und zu stabilisieren und progressive Kräfte zu stärken im nächsten EU-Parlament, die wirklich europäische Lösungen anstreben, dann sind eben auch die Themen wie Bekämpfung der Klimakrise, aber sicherlich auch ein starkes Europa zu haben, was mit gemeinsamer Stimme spricht in der aktuellen geopolitischen Situation, die sind dann absolut in Frage stehend. Und deswegen war es für mich jetzt so wichtig zu sagen, ich möchte jetzt für die Europawahl kandidieren, weil wir da halt den maximalen Hebel haben für die Zukunft Europas.
Ja, das kann ich total nachvollziehen auf so einer rationalen Ebene. Ist das total logisch? Also, oder gehe ich voll mit, was Sie sagen? Wenn man jetzt aber auf so einer emotionalen Ebene bleibt, dann habe ich zumindest den Eindruck, dass eine Europawahl, also wenn man jetzt auch einfach nur innerhalb Deutschlands guckt, schon irgendwie ein Thema ist, aber ich glaube nicht, dass Wählerinnen und Wähler das so empfinden, oder haben Sie den Eindruck? Also, dass das wirklich der maximale Hebel ist, ja auch umgekehrt für uns Wählerinnen zu sagen, das ist eigentlich das Entscheidende. Da hat man auch eher immer so im Kopf, die Bundestagswahl ist so das, ja, das größte quasi, ne, oder das einflussreichste Ereignis in der Hinsicht und ja, dann sozusagen wird es immer graduell weniger und für Europa interessiert man sich dann gar nicht mehr so. Oder nehmen Sie das anders wahr oder erleben Sie das anders?
Ich erlebe das tatsächlich ähnlich wie Sie. Ich glaube aber, das können wir ändern. Und da gibt es 2 Gründe für. Und der erste ist vielleicht ein bisschen wieder rationaler, also gerade, ne, um auf das Thema zurückzukommen, Bekämpfung der Klimakrise durch beispielsweise eine europäische Energiewende. Wenn wir uns angucken, die Klimagesetzgebung, die wirklich relevant ist dafür, die Energiewende umzusetzen, die Mobilitätswende umzusetzen, die Industrie klimaneutral zu bekommen, dann werden die großen Gesetzgebungsinitiativen für dieses Thema auf der europäischen Ebene gestaltet und werden dann mehr oder weniger 1:1 in nationales Recht durch dann in Deutschland den Bundestag übersetzt. So, das ist dieser rationale Faktor zu sagen, die Europawahl ist extrem wichtig. Und dann jetzt der emotionale Faktor. Ich glaube, wir haben alle gerade oder erleben seit Beginn dieses Jahres unglaublich viel, weltweit, aber auch in Deutschland so wahnsinnig viel inhaltlich. Und ein konkreter Fall, der mich persönlich auch massiv betroffen hat, war die Veröffentlichung der Korrektivrecherche, die dazu geführt hat, zu sehen, was eigentlich rechtsextreme Kräfte durch die AfD, aber auch Teile der CDU eben an Deportationsplänen für Menschen mit Migrationsgeschichte planen. Und das war für mich nochmal ein Aufwachmoment und für ganz, ganz viele andere Menschen in diesem Land aber auch, was ja die Zahlen der Hunderttausenden, die wöchentlich auf die Straße gehen, zeigen. Da Also, und da finde ich, sieht man sehr, sehr konkret, es gibt ein wahnsinniges Mobilisierungspotenzial. Die Menschen gehen auf die Straße, weil ganz, ganz viele begriffen haben, ich muss jetzt aktiv werden, ich muss was tun und ich möchte was tun. Und das sehen wir beispielsweise auch in den Zahlen, wie viel Menschen sich jetzt zusätzlich politisch engagieren wollen, auch in Parteien. Also wir sehen das, was die Eintrittszahlen angeht, beispielsweise.
Also bei Volt sind mehr Leute eingetreten jetzt seither?
Genau. Und haben auch Interesse einzutreten. Und dieses Potenzial, das müssen wir schaffen, an die Wahlurnen zu bekommen. Und ich glaube, da gibt es eine wahnsinnig große Chance, die mir sehr, sehr viel Hoffnung gibt, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich alle überzeugten Demokratinnen und Demokraten gerade sagen, wir müssen diese Menschen an die Wahlurnen bringen. Und natürlich habe ich ein persönliches Interesse zu sagen, Leute, wählt Volt. Aber grundsätzlich geht mein Interesse als leidenschaftliche Demokratin viel, viel weiter, nämlich zu sagen, wir müssen es schaffen, dass rechtsextreme Kräfte keine Chance in Deutschland und keine Chance in Europa haben, dass diese Menschen nicht in unsere Parlamente gewählt werden. Und dafür alles zu geben für diese Europawahl, habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen gerade bereit dafür sind. Und ich bin eine davon.
Ist es dann, also wenn wir noch mal ein bisschen bei dem Thema bleiben, tatsächlich inhaltlich nicht auch ein Problem, dass sich die demokratischen Parteien so ein bisschen aufgesplittet haben, ne? Also Sie haben Volt mal ganz schön beschrieben, eigentlich als so eine Partei, die die Ampel in sich vereint, also ein bisschen Grün, bisschen SPD, bisschen FDP. Also die Stimme, wenn eine Stimme an Sie geht, geht die Stimme ja nicht an die FDP, SPD oder an die Grünen. Wäre es nicht einfacher, ich formuliere es mal so rum, wenn man wieder stärkere, größere Parteien hätte, um das dann zu bündeln, also quasi ein besseres Gegengewicht zu sein?
Also vielleicht zwei Perspektiven darauf. Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich kann man so argumentieren. Auf der anderen Seite liegt darin aus meiner persönlichen Sicht, und das ist auch der Grund, warum ich bei Volt aktiv bin und nicht bei einer anderen politischen Partei, genau darin das Grundproblem. Wir leben in einer Zeit, die so schnelllebig ist, wo ich persönlich merke, ich fühle mich über die etablierten Parteien, auch die Parteien der Ampelregierung, gerade über die Politik, die die Ampel aktuell macht, nicht mehr abgeholt in ganz, ganz vielen Bereichen. Obwohl ich sagen würde, die machen zum Teil gute Arbeit. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber sie schaffen es erstens nicht, das zu kommunizieren und zweitens Blockadehaltung nach außen zu tragen und dementsprechend immer wieder zu signalisieren, okay, wir sind uns nicht einig und wir schaffen es nicht, das, was wir eigentlich versprochen haben, nämlich gemeinsam für die Demokratie zu arbeiten, das umzusetzen. Und da kann ich jetzt nur beispielsweise die letzte Blockade der FDP um das EU-Lieferkettengesetz anbringen. Da gibt es weitere, die folgen werden, die gerade schon in der Diskussion sind. Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele Menschen, die ja auch aktuell auf die Straße gehen, sich beispielsweise nicht mehr für eine Partei der Ampelregierung entscheiden. Und dann gibt es Konservative, die sagen, okay, dann wähle ich vielleicht lieber CDU. Aber ich spreche mit ganz, ganz vielen Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was ich wählen soll bei den nächsten Wahlen. Und das betrifft sowohl die Europawahl, das betrifft die Kommunalwahlen in 9 Bundesländern, die parallel zur Europawahl stattfinden. Und es betrifft die Landtagswahlen, die später in diesem Jahr folgen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn diese Menschen nicht wählen gehen, dann sind die verloren für die Demokratie in dieser konkreten Wahl. Und ich glaube nicht, dass wir das aktuell über die etablierten Parteien abdecken. Deswegen brauchen wir dringend Parteien wie Volt und brauchen es aber nicht durch eine beispielsweise neue Kraft wie Bündnis Sahra Wagenknecht, die um eine Frau quasi aufgebaut ist und die gleichzeitig wieder populistische Bestrebungen hat und das populistische Narrativ befeuert.
Ja, ist wahrscheinlich, glaube ich, bei vielen gerade so ein bisschen das kleinere Übel, oder? Dass man denkt, es ist zumindest eben nicht die AfD, aber nee, ich fand eigentlich nochmal einen interessanten Gedanken. Also da würde ich Ihnen zustimmen, dass das in der Ampelkonstellation nicht attraktiv ist in ganz vielen Punkten, dass man sagt, das wähle ich wieder. Wobei man aber ja da sagen muss, dass die einzelnen Parteien, also wenn man jetzt sich zum Beispiel das SPD-Parteiprogramm anguckt, das jüngst beschlossen wurde auf dem Parteitag, ja auch ganz stark abweicht von dem, was in dieser Regierung passiert. Man hat aber eben angesichts der zersplitterten Parteienlandschaft ja so ein bisschen das Problem, dass man Bündnisse eingehen muss, die aus mehr als zwei Partnern bestehen. Also zumindest erklären die Beteiligten es oft auch so, dass es halt schwierig ist zu dritt, beziehungsweise auch in manchen Punkten, wenn man sich eben so stark unterscheidet, dann auf einen Nenner zu kommen, den man nach außen vertreten kann. Was würden Sie sagen, perspektivisch, wie kann gutes Regieren denn funktionieren in diesen Krisenzeiten, aber auch eben in Zeiten, wo die etablierten Parteien gar nicht mehr so viel Wählerschaft binden? Also stellen Sie sich das dann nicht auch schwieriger vor, gerade wenn man zum Beispiel so ein Ziel hat wie Klimaschutz, ne? Da bräuchte man ja eigentlich einen ganz klaren Kurs, den möglichst viele auch in diesen Parteien, die regieren, zusammen unterstützen.
Und ich bin komplett bei Ihnen, es wird nicht leichter in Zukunft. Aber ich glaube, wir schaffen es eben nicht, diese großen Herausforderungen, die wir haben, beispielsweise stärkeren Klimaschutz und Bekämpfung der Klimakrise, zu regeln, indem wir das, was nicht gut läuft, in einer Koalition nach außen tragen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, es muss viel mehr stärker darum gehen, zu erklären, was tun wir eigentlich gerade und warum. Und was ist das übergreifende Ziel und sich nicht an Einzelmaßnahmen aufzuhängen? Also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht verstanden in der Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz, warum plötzlich das Thema von Pelletheizungen, die ein marginaler Anteil in allen Heizungsanlagen deutschlandweit sind, plötzlich so ein großes Thema ist. Aber das wurde aufgebauscht kommunikativ. Und ich glaube, dass da müssen sich alle politischen Kräfte und in dem Fall eben auch Menschen, die politisch Verantwortung tragen, ihrer Verantwortung auch bewusst sein. Und diese Verantwortung wahrzunehmen und das eben auch entsprechend zu kommunizieren und zu sagen, gerade in diesen Zeiten, wo eine AfD bei circa 30% in den Umfragen steht, zum Glück momentan ein bisschen weniger, aber zum Teil in Bundesländern bei 30% ist, da darf ich doch nicht parteipolitisch Kalkül über meine eigentliche Verantwortung für die Demokratie stellen. Und das bemerke ich aber auch in der Ampelpartei. Und da ist es natürlich so, dass die Parteien insgesamt ihre Parteiprogramme haben, inhaltlich für bestimmte Punkte stehen. Aber es regieren ja nicht Parteiprogramme, es regieren Menschen. Und da muss ich jede Wählerin und jeder Wähler die Frage stellen, vertraue ich der Person, die ich da gerade in politisches Amt wähle, dass sie auch genau das, was sie hier im Wahlkampf verspricht, umsetzen kann und möchte? Und ich glaube, das ist die wichtige Frage, die wir uns alle stellen müssen.
Ja, ich würde auch gerne, das leitet ganz gut über, zum anderen Bereich kommen, der gar nicht so sehr nur inhaltlich ist, sondern vielleicht auch was mit Stil zu tun hat, mit Kommunikation, mit der Art und Weise, Politik zu machen. Das möchte Volt ja auch anders machen oder ist zumindest auch schon mal einfach ein anderer Ansatz, wenn Volt sagt, wir sind eine paneuropäische Partei. Das gibt es ja so in dem Sinne eben eigentlich nicht. Ist es auch ein Grund gewesen für Sie zu sagen, ich gehe zu Volt, weil ich da in meiner Situation als Quereinsteigerin, Sie haben BWL studiert, waren Unternehmerin, kommen aus der Wirtschaft, sind im Durchschnittsalter betrachtet bei dem politischen Personal jung als Politikerin, Sie sind eine Frau. Waren das alles auch Gründe zu sagen, da ist die Partei für mich viel, viel interessanter als die etabliert?
Absolut. Also der Gestaltungsspielraum, den ich innerparteilich bei Volt habe, bin ich überzeugt, habe ich bei keiner anderen Partei. Einfach weil wir sagen, wir gucken uns an, was ist das Ziel, was wollen wir erreichen? Und dann überlegen wir, wie kommen wir da am besten hin? Und nicht halten uns dogmatisch an bestimmten Maßnahmen oder Kriterien fest. Und ich glaube, das sieht man ganz gut in beispielsweise der Art und Weise, da wo wir schon in politischer Verantwortung sind, wie wir da arbeiten. Also das heißt, auf der kommunalen Ebene, beispielsweise hier in Deutschland, in ganz vielen Stadtparlamenten, aber auch beispielsweise in Italien oder jetzt in Zypern mit nationalen Abgeordneten oder in Bulgarien oder in den Niederlanden oder eben auch durch unseren Europaabgeordneten Damian im Parlament als Teil der grünen Fraktion, dass wir immer bereit sind zu gucken, okay, wo haben wir den größten Hebel? Und da gehen wir tendenziell auch gerne direkt in Verantwortung, wie beispielsweise hier in Köln, wo wir im Mehrheitsbündnis mit Grüne und CDU arbeiten und achten aber immer sehr stark darauf, was für Themen können wir jetzt ganz konkret einbringen, beispielsweise ein europäisches Welcome Desk hier in Köln für Köln, wo wir sagen, wir müssen eigentlich die Menschen, die als Arbeitskräfte nach Köln kommen, direkt integrieren in das Stadtgeschehen und denen eine Anlaufstelle bieten und nicht sagen, okay, ihr habt jetzt hier einen Job und das war's, sondern die mit begleiten und da Akzente setzen, aber gleichzeitig eben auch unsere Verantwortung wahrnehmen für jetzt hier in Köln eine Millionenstadt und da eben auch bei allen anderen Themen immer zu überlegen, okay, was ist jetzt die richtige politische Abwägung, wenn es beispielsweise um den Haushalt geht, wenn es darum geht zu gucken, wie können wir die Verkehrswende hier durch stärkere Fahrradwege und also mehr Fahrradwege in Köln umsetzen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen. Also das heißt, wir immer eine Abwägung treffen zwischen, wofür stehen wir inhaltlich, für sehr stark eben eine europäische Politik, aber gleichzeitig eben auch angewandt auf die lokale Situation. Was muss konkret hier in Köln passieren, damit wir zukünftig auch in einer lebenswerten Stadt leben?
Dann, das wäre meine Nachfrage gewesen. Es muss ja aber so ein übergeordnetes Leitziel geben, das Sie trotz bei allem Abwägen erreichen wollen. Das wäre dann, Sie haben gesagt, europäische Politik, aber das ist ja auch was relativ Formales. Das ist ja noch nicht so richtig inhaltlich. Also was wäre das dann? Das wäre lebenswerte Stadt, ist dann Klimaschutz? Oder was wäre sozusagen das übergeordnete Ziel, das Sie auf jeden Fall eigentlich immer im Kopf haben?
Genau, wir haben uns zum Beispiel jetzt im Bündnis hier in Köln dafür eingesetzt, dass wir bis 2035 kölnweit klimaneutral sind. Und das schließt beispielsweise die Rheinenergie als kommunaler Energieversorger mit ein. Wir setzen uns dafür ein, dass wir die Mobilitätswende schaffen. Das heißt, dass wir den ÖPNV stärker ausbauen, die KVB hier in Köln. Dass wir dafür sorgen, dass es mehr Radwege gibt. Dass wir dafür sorgen, dass wir Solaranlagen auf den Dächern haben. Aber das geht auch so weit in so kleine Details wie, es soll flächendeckend in Köln eine Biotonne angeboten werden, wo wir auch noch nicht sind. Genau, das sind so ganz konkrete Beispiele, also Thema Klimaschutz, aber eben auch das zu vereinbaren mit Köln als Innovationsstandort und zu gucken, wie können wir eben innovative Unternehmen hierher bekommen. Also das ist nicht nur ausschließlich auf Klimaschutz ausgelegt, aber das ist natürlich jetzt mein
Schwerpunkt, ja. Wo würden Sie sagen, unterscheiden Sie sich dann aber von den Grünen? Weil ich kann mir vorstellen, dass, also würden jetzt Grüne auch sofort unterstützen oder sagen, das ist auch unser Ziel?
Na, wir haben sicherlich einige Schnittmengen mit den Grünen und arbeiten auch, soweit ich das beurteilen kann, recht gut mit den Grünen zusammen. Aber es gibt sicherlich auch Unterschiede. Also gerade wenn wir uns angucken, dass wir eben auch wirklich viel stärker die Innovationskraft pushen, dass wir im Bereich Digitalisierung einfach mehr Expertise mitbringen und da beispielsweise hier in Köln den Vorsitzenden für den Digitalisierungsausschuss stellen. Und ich erlebe die Grünen zum Beispiel, das war jetzt in der Abstimmung, als es um Gentechnik ging im Europaparlament, zum Teil als sehr dogmatisch in bestimmten Bereichen. Und wir sagen da eben immer, und das ist, glaube ich, ne, der Unterschied, wir gucken uns das Ziel an. Was ist der Status quo? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir da bestmöglich hin im Sinne aller Beteiligten? Und das vermisse ich manchmal bei den Grünen. Die sind da doch dann sehr festgefahren in ihrer Meinung, was gut und richtig ist.
Ist da vielleicht auch ein Vorteil, dass sie ein bisschen aus der Schusslinie sind als Volt? Also bei den Grünen, das ist ja mittlerweile auch so ein Feindbild geworden, Feindbild Grün. Also was ja gar nichts mit der realen Parteipolitik oft zu tun hat. Ich stelle mir das so vor, dass es dann ganz, vielleicht ganz angenehm ist, dass man das alles nicht hat. Also auf der Volt-Partei liegt ja nicht so viel Aufmerksamkeit, was ja in der Hinsicht vielleicht sogar auch ein bisschen positiv sein kann. Wie nehmen Sie das wahr?
Na, grundsätzlich ist fehlende Aufmerksamkeit oder Reichweite nichts, was ich als positiv empfinde, weil das schränkt natürlich auch unseren Gestaltungsspielraum ein. Und das ist etwas, woran wir massiv arbeiten, beispielsweise auch in der Europawahlkampagne. Ich glaube aber ganz im Gegenteil, dass es uns die Möglichkeit gibt, eben als eine Partei, die nicht langjährig etabliert ist und feste Strukturen hat und eben auch mit bestimmten politischen Entscheidungen verbunden wird, zu sagen, wir können jetzt sehr, sehr mutig in diesen Europawahlkampf gehen. Und wir können eben sagen, wir müssen uns ganz klar beispielsweise abgrenzen gegen einen erstarkenden Rechtsextremismus. Und wir müssen sehr, sehr klar auch sagen, wir wollen beispielsweise die Klimaziele stärker ambitioniert gestalten, nämlich statt wie die EU aktuell bis 2050, bis 2040 klimaneutral sein, spätestens. Was die Grünen beispielsweise, die deutschen Grünen, aufweichen wollten im Europawahlprogramm der Grünen-Fraktion. Und das sind so für mich Punkte, wo ich eben sehr, sehr dankbar bin, dass ich bei Volt aktiv bin und nicht bei der Grünen oder jetzt auch bei einer anderen Partei. Das könnte ja auch eine andere Partei wie die FDP oder die SPD sein. Wahrscheinlich weniger bei der CDU, das ist zu konservativ für meine Verhältnisse. Aber also das ist etwas, wie gesagt, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich bei Volt bin und nicht bei einer anderen Partei und es mir bei einer anderen Partei auch nicht vorstellen könnte.
Haben Sie denn bisher, seit Sie politisch aktiv sind, auch schon so Momente gehabt, wo Sie es, ich möchte nicht sagen bereut haben, aber wo Sie schon gemerkt haben, wo Sie auch an Grenzen stoßen? Also was dann politisch vielleicht machbar ist oder was so den Bereich Frustrationstoleranz betrifft, dass Sie da gefordert waren, auch zu sagen, okay, gut, das ist in meiner Vorstellungswelt eigentlich anders als jetzt die Realität?
Klar, also ich glaube, alle Personen und da muss ich, wie gesagt, alle politisch engagierten Personen, die sich auf dem Boden der demokratischen Grundordnung bewegen, für die habe ich den größten Respekt. Weil diese Arbeit und das Engagement ist erstens so unglaublich wertvoll, davon leben wir und ich glaube, wir haben es viel zu lange als Gesellschaft in Deutschland und Europa als Selbstverständlichkeit angesehen. Und gleichzeitig ist es aber eben auch sehr, sehr anstrengend, weil, das ist mein Gefühl, die Politik grundsätzlich, also in Anführungszeichen die da oben, sehr schnell abgestempelt werden. Und ich glaube, wir haben da eben die Möglichkeit als Volt uns auch einfach abzugrenzen, weil wir eben nicht Berufspolitikerinnen sind, sondern weil wir alles Quereinsteigerinnen sind. Menschen wie du und ich, die im Endeffekt gesagt haben, ich möchte jetzt politisch aktiv werden, weil ich einen Beitrag leisten möchte. Und ich denke, da ist es extrem wichtig, dieses Engagement auch eben hochzuhalten und zu sagen, ja, es gibt Frustrationsmomente, die gehören aber leider dazu. Aber es ist eben notwendig, dran zu bleiben. Denn nur wenn wir dranbleiben und wenn wir uns politisch engagieren, dann können wir auch wirklich was bewegen. Und dass wir was bewegen können, das sehe ich überall. Und das gibt mir dann auch wieder Mut. Also beispielsweise auch, die habe ich ja schon vorhin erwähnt, die große Protestaktion, die gibt mir unglaublich viel Mut, weil ich das Gefühl habe, die Menschen begreifen langsam, okay, ich muss aktiv werden. Also die Demokratie ist nicht etwas, was ich als selbstverständlich annehmen kann, sondern etwas, was ich gestalten, wofür ich arbeiten muss, wofür ich auch kämpfen muss. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann kann da so viel Großes und Positives draus entstehen. Und deswegen habe ich auch meinen bisherigen Job an den Nagel gehängt, weil ich gar nicht mehr dahin zurück konnte, weil ich eben gesehen habe, was alles möglich ist, wenn wir uns politisch engagieren.
Das finde ich interessant, weil Sie sich trotzdem nicht als Berufspolitikerin bezeichnen, also immer noch nicht, aber sind Sie ja dann eigentlich, oder? Empfinden Sie das immer noch anders?
Also ich glaube, man kann, ich meine, wenn ich jetzt zurückblicke, das ist seit Ende 2019, dann sind das jetzt 4 Jahre. Und ich würde sagen, BerufspolitikerInnen, das sind eben Menschen, die direkt vielleicht aus dem Studium oder der schulischen Ausbildung in eine Partei dort Jobs übernommen haben und dann eben in die entsprechenden Instanzen in den Parlamenten eingezogen sind und nie was anderes gemacht haben. Und ich habe ja eine ganz andere Ausbildung genossen. Ich habe auch mehr als 7 Jahre in ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet und mache das jetzt, weil ich eben davon überzeugt bin, dass das in der Politik, ich da den größten Beitrag leisten kann. Und das kann sich aber auch wieder ändern. Also ich sehe meine Zukunft jetzt nicht ausschließlich im politischen Raum, sondern ich bin politisch aktiv geworden, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich es nicht mache, dann macht das im Endeffekt niemand, beziehungsweise wir müssen alle einen Beitrag leisten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wieder zurück in den Job gehe, wenn ich politisch erstens keine Perspektive mehr habe oder wenn ich beispielsweise alles erreicht habe und sozusagen das Zepter an jemand anderes übergeben kann, dann freue ich mich auch sehr.
Mhm. Haben Sie auch Vorbildcharakter für andere, vielleicht auch tatsächlich andere jüngere Frauen gehabt? Also haben Sie schon gemerkt, dass Sie da jemanden anstecken konnten oder vielleicht auch motivieren konnten zu sagen, das kannst du dir auch zutrauen, weil ich habe das auch gemacht und es funktioniert, es ist gut?
Ja, das kann ich sehr konkret bestätigen, weil wir nämlich genau das quasi bei uns parteiintern institutionalisiert haben. Also ich habe während meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender ein Projekt gestartet, auch mit externer Unterstützung durch Joint Politics. Die unterstützen politische Talente finanziell, aber auch eben ideell durch ein Netzwerk. Und habe ein Projekt gestartet mit dem Namen Team Europa, wo wir gesagt haben, wir möchten es politischen QuereinsteigerInnen, die noch nie genau wussten, wie kann ich jetzt eigentlich politisch, parteipolitisch aktiv werden, über ein Trainingsprogramm die Möglichkeit geben, sie fit zu machen für eine Kandidatur für die Europawahl mit uns, haben aus 130 Bewerbungen 15 Personen ausgewählt, die dieses Trainingsprogramm innerhalb von 3 Monaten durchlaufen haben. Und 8 davon haben für unsere Liste für die Europawahl kandidiert und ich bin extrem stolz, das sagen zu können. Aber unsere Nummer 2 auf der Liste, Nela, ist ein Mitglied beziehungsweise hat an diesem Trainingsprogramm Team Europa teilgenommen und ist direkt auf Platz 2 auf unserer Europawahlliste gewählt worden. Und das zeigt eben, dass wir da nicht nur sagen, wir wollen politischen Quereinstieg ermöglichen, sondern auch noch wirklich konkret was dafür tun und das ermöglichen. Als Partei, aber eben ich persönlich auch mich dahinter geklemmt habe, dass das möglich ist.
Ist das dann, wenn man nochmal auf speziell die Frauen gucken, Sie haben jetzt auch ein Frauenbeispiel genannt, dann für Frauen auch nochmal wichtiger, das, was Sie beschrieben haben, Netzwerke zu gründen, die oder Zugang zu verschaffen zu Netzwerken, Förderprogramme aufzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also das sehen wir auch bei uns, dass beispielsweise wir haben immer noch eine Verteilung von immer mal so ein bisschen schwankend, aber circa 75% männliche Mitglieder und 25% weiblich diverse Mitglieder. Und was ich aber feststelle, ist, dass die Quote der Aktiven, das heißt, wenn sich Frauen weiblich diverse Mitglieder entscheiden, wirklich Parteimitglied zu werden, dann sind sie in der Regel weitaus aktiver als der durchschnittliche männliche oder das durchschnittliche männliche Mitglied. Das ist meine Beobachtung. Und ich aber auch gemerkt habe, gerade wenn es um dann Kandidaturen für ein innerparteiliches, aber auch ein anderweitig politisches Amt geht, dass da gerade bei Frauen nochmal mehr Empowerment und Unterstützung notwendig ist, damit da grundsätzlich das notwendige Selbstvertrauen da ist. Und wenn man da aber Impulse setzt, dann kann da wahnsinnig viel und Großes entstehen. Und ja, also das ist wichtig, da einfach das auch mitzugeben und den Personen auch offen zu kommunizieren, hey, ich glaube an dich und ich traue dir das zu. Und das haben andere Leute bei mir auch gemacht. Und das versuche ich überall da, wo ich kann, auch weiterzugeben, weil das genau dazu führt, dass wir insgesamt eben mehr Frauen in die Politik bekommen. Und das ist so dringend notwendig aus ganz, ganz vielen Perspektiven und Gründen.
Sagen Sie mal vielleicht 2 nochmal, warum es wichtig ist.
Also konkretes Beispiel, das sehe ich jetzt eben, Nela und ich haben beide kleine Kinder, also ich habe eine kleine Tochter, sie hat 2 kleine Kinder zu Hause und es ist ein ganz anderes politisches Arbeiten, wenn man eben gleichzeitig auch noch Mutter ist oder Eltern, als wenn man keine Kinder hat. Das geht los von, wie hoch ist die Reisetätigkeit oder das Potenzial, das zu machen? Wie groß ist der finanzielle Spielraum meistens? Wie kann ich das organisieren, dass ich das mit der Kinderbetreuung hinbekomme, die mal kurzfristig ausfallen kann, wenn wir uns die Kita-Situation in Deutschland angucken? Und der zweite Punkt ist auch ganz konkret, wie gehe ich damit um, wenn wir eben Kommentare gemacht werden über mein Aussehen. Wenn ich auf dem Panel sitze als einzige Frau und erstmal erklären muss, warum ich denn die einzige Frau auf diesem Panel bin und ich gar nicht die Fragen bekomme zu den politischen Inhalten, für die ich eigentlich stehe. Wie gehe ich damit um, dass ich im Zweifelsfall viel stärker auf Social Media und in der Öffentlichkeit attackiert werde als meine männlichen Mitbewerber? Und, also das sind nur so ein paar Situationen, wo es eben immer noch leider einen großen Unterschied macht, welches Geschlecht ich nach außen repräsentiere, wenn ich in der Politik bin.
Und da hilft es, wenn mehr Frauen da sind, weil sie sich dann gegenseitig stützen können oder weil sie auch feststellen, dass es dann abnimmt. Also zum Beispiel die Kommentare auf Social Media oder was Sie auch beschrieben haben, die Situation, dass sie gar nicht inhaltlich befragt werden, sondern formal sozusagen. Ja.
Genau, weil ich erstens das Gefühl habe, hey, ich bin mit diesem Thema nicht alleine. ich habe Menschen, mit denen kann ich mich darüber auskauen, mit denen kann ich Strategien finden, die können mich unterstützen, weil sie vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben und schon eine bessere Strategie, als ich vielleicht für mich selber entwickelt habe. Also ich kann von deren Erfahrungen lernen und gemeinsam ist man dann immer stärker und kann sich auch gegenseitig unterstützen. Und das hilft dann ganz massiv. Also mir persönlich hilft das, sowohl auf der emotionalen Ebene als auch eben wirklich auf der rein inhaltlichen Sachebene. Wie gehe ich dann konkret mit dem Thema um? Und auch als Vorbildfunktion, und ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ich habe während meiner Zeit als Vorsitzende, bin ich schwanger geworden und habe meine Tochter bekommen. Und ich hätte mir das niemals zugetraut, dass dieses Amt zu vereinbaren mit meiner Schwangerschaft, hätte ich nicht eine Co-Vorsitzende auf europäischer Ebene, die genau das Gleiche gemacht hat bei Volt, Francesca, großes Vorbild für mich, und gleichzeitig unsere Fraktionsvorsitzende im Kölner Stadtrat, Jennifer Glashagen, die genau das mit zwei kleinen Kindern bekommt. Und dieses Gefühl, aha, da sind andere, die zeigen schon ganz konkret, ganz real, dass das möglich ist, das macht Mut. Das gibt Hoffnung und das zeigt eben, es ist möglich, also warum sollte ich das nicht auch können? Und das brauchen wir viel, viel mehr.
Ist denn parteiintern dann auch mehr Unterstützung von den Männern da bei Volt? Wie empfinden Sie das? Oder beschränkt sich das tatsächlich jetzt auf die gegenseitige Frauenunterstützung?
Das kann ich flächendeckend so bestätigen, ja. Also, und ich kann es natürlich nicht vergleichen mit anderen Parteien, aber das, was ich aus anderen Parteien höre, dass da, und da sind wir grundsätzlich natürlich einfach auch, weil wir eine sehr, sehr progressive Partei sind, ist es, glaube ich, bei uns einfach weitaus angenehmer. Also die Kommentare, die ich parteiintern bekommen habe, und ich habe da einige trotzdem bekommen, aber die haben sich wirklich in Grenzen gehalten und die haben wir dann auch ausdiskutiert und sind darüber auch in einen konstruktiven Dialog gekommen. Also ich tatsächlich mit den männlichen Parteikollegen. Und ich glaube, das ist in anderen Parteien viel, viel extremer. Das kann ich aber nicht beurteilen, muss ich sagen, weil ich habe es da nicht anders erlebt.
Sie haben vorher das Stichwort gesagt, Reisetätigkeit. Wie ist das denn, wenn Sie für den Fall, dass wir jetzt mal davon ausgehen, Sie schaffen das und sind im Europaparlament, wie würde denn Ihr Alltag dann aussehen, gerade eben als Mutter mit kleiner, junger Tochter?
Also ich habe das Glück und das große Privileg, in einer Partnerschaft zu sein, wo wir genau darüber kontinuierlich sprechen, wie machen wir das möglich, dass wir uns beide verwirklichen können, beruflich oder eben auch politisch, und gleichzeitig eben gleichberechtigt die Kinderbetreuung und eben auch das Familienleben hinbekommen. Und da ist schon klar, dass sollte ich erfolgreich sein mit der Europawahlkandidatur, dann werden wir nach Brüssel ziehen, dann werden wir das gemeinsam stemmen und dann, ne, kommt das über Kinderbetreuung, also dort einen Kita-Platz zu finden, über wie organisieren wir uns das, wenn auch mein Partner dann voraussichtlich einen Job findet, wie organisieren wir uns dann vor Ort, je nach den Gegebenheiten. Aber dadurch, dass ich sehe, dass das jetzt im ersten Lebensjahr meiner Tochter sehr gut funktioniert hat, ist natürlich eine Herausforderung, aber es funktioniert und es ist machbar, bin ich da auch sehr hoffnungsfroh, dass das auch in Zukunft gut funktionieren wird. Aber es geht halt nicht, wenn der Partner nicht mitzieht. Also das kann ich auch ganz klar so sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, wenn er zum Beispiel sagen würde, ich ziehe nicht mit, was ja umgekehrt in der klassischen Konstellation immer eher die Frauen trifft, dass sie dann mit den Jobs oder den Job wechseln oder Aufgaben, Positionswechseln der Partner mitziehen oder die Familie eben mitzieht. Aber anders ist es wahrscheinlich dann auch schwierig, wenn man so ein Pendelleben hätte.
Genau, ich glaube, das ist eine absolut individuelle Entscheidung und das ist je nach Familie dann wirklich, also ne, muss sich die Familie mit auseinandersetzen, wie können wir das für uns bestmöglich organisieren. Da will ich mir überhaupt gar kein Urteil anmaßen, aber wir haben eben gesagt, für uns oder ich persönlich auch für mich, pendeln kommt eben mit einem kleinen Kind nicht in Frage. Das möchte ich persönlich nicht und ich möchte dann einen Lebensmittelpunkt haben und dann eben auch mir das so aufteilen können, dass ich eben auch viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann und gleichzeitig aber eben auch meinem Job als Parlamentarierin maximal gerecht werden kann. Und dafür ist eben das für uns das gute Modell. Aber ich sehe eben auch, ne, also ich glaube, und deswegen habe ich gesagt, das ist ein wahnsinniges Privileg, beispielsweise alleinerziehende Personen, die können sich das nicht so einfach organisieren, soweit ich das beurteilen kann. Und also ich glaube, da sind wir in unserer Lebensrealität auch in Deutschland immer noch weit entfernt davon, dass es eben allen Personen, die sich politisch engagieren wollen, überhaupt ermöglicht werden kann, dass sie das tun. Sei es, was die Betreuung der Kinder angeht, sei es aber auch die finanziellen Möglichkeiten, weil es häufig einfach ein politisches Ehrenamt ist.
Wenn wir noch so abschließend noch mal einmal einen Blick werfen auf die europäische Politik und die Frauen in der europäischen Politik, haben Sie das so ein bisschen im Blick, wie da die Verteilung ist? Ist es auch klassisch? Also dann die Verteilung, die man ja allgemein jetzt hier innerhalb Deutschlands auch hat. Also ich habe noch mal gelesen, im Kölner Stadtrat zum Beispiel ist nur jede fünfte eine Frau, also jeder fünfte Platz ist von einer Frau besetzt. Wie sieht's da auf europäischer Ebene aus? Also ich füge noch Klammern hinzu, weil man hat auch immer so ein bisschen den Eindruck, liegt vielleicht auch an der medialen Darstellung, wenn es um Europapolitik geht, dass das Personal, also so Spitzenkandidatinnen sind oft auch Frauen mittlerweile, dass die dann aber gelten eher so als, ich nenne es mal böse, aussortiert. Also dann geht Katharina Baller geht jetzt nach Europa, das ist keine Adelung so richtig. Also da schwingt auch immer so ein bisschen mit, okay, in der Bundespolitik ist sie jetzt nicht mehr tätig, jetzt geht sie nach Europa. Wie haben Sie das im Blick oder haben Sie da, freuen Sie sich dann sozusagen drauf, okay, wenn ich in Europa Politik mache, dann bin ich vielleicht auch unter mehr Frauen?
Oder oh, sind mehrere Fragen?
Also mehrere, ja. Wir können bei der ersten anfangen, also, ohne den Einschub. Ja.
Genau, also vielleicht, um kurz auf den Punkt darauf einzugehen, weil ich den doch ganz interessant finde, dass es weniger eine Adelung ist, als Spitzenkandidatin für eine Partei ins Europaparlament zu gehen, sondern eher so eine Art Abschieben. Also das nehme ich persönlich ganz anders wahr, aber auch da kann ich nicht für die anderen Parteien sprechen. Aber für uns ist die Europawahl die wichtigste Wahl. Einfach weil zukünftig auf der europäischen Ebene ganz, ganz entscheidende Weichen gestellt werden für uns, was das Thema der Klimakrise, die Bekämpfung angeht, was die Energiewende angeht, aber eben auch, was geopolitisch unsere Perspektive in der Welt angeht. Also wie positionieren wir uns als ein Europa, als eine EU mit einer gemeinsamen Stimme optimalerweise zukünftig in der Außenpolitik, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn wir einen Viktor Orban haben, der einen Handschlag mit Putin durchführt, während Putin die Ukraine angreift, ein europäisches Land. Wie positionieren wir uns, wenn jemand wie Trump, der nächste US-amerikanische Präsident, wiedergewählt wird und sagt, okay, wenn ihr aber eure Verteidigungsausgaben, das heißt 2% des NATO-Ziels, nicht einhaltet, dann stehen wir euch nicht bei. Und Russland aber gerne weiterhin irgendwie aggressiv ist. Also das sind alles Fragestellungen, wo Europa perspektivisch eine noch weitaus größere Rolle spielen wird, als aktuell der Fall schon ist. Und dementsprechend ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir sehr, sehr gute Leute ins Europaparlament, in die Kommission bekommen. Und deswegen bin ich total dankbar, wenn die Parteien, und ich muss sagen, ich habe den größten Respekt vor Katharina Barley, so jemanden wieder ins Europaparlament als Spitzenkandidatin schicken, weil ich glaube, da ist sie wahnsinnig gut aufgehoben. Und grundsätzlich muss ich sagen, dass natürlich, wenn wir uns so die verschiedenen Ebenen angucken in Deutschland im Vergleich zum Europaparlament, und da haben uns, glaube ich, andere Länder eben was voraus, dann sitzen im Europaparlament im Schnitt mehr Frauen als beispielsweise in einem deutschen Kommunalparlament. Und das finde ich absolut begrüßenswert. Das ist aber dann auch, je nachdem, welche Parteien man sich anguckt, wieder ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn wir das progressive Spektrum auf der einen Seite aufmachen und die Rechten bis Rechtsextremen auf der anderen Seite, dann sind in den progressiven Parteien im Schnitt weitaus mehr Frauen auf Spitzenpositionen aktiv als im rechtsextremen Bereich. Und das ist natürlich nochmal für mich mit ein Grund zu sagen, wir müssen die progressiven Kräfte viel stärker in den Vordergrund rücken, weil auch das ein Faktor für mehr Diversität und eben dadurch auch mehr Repräsentanz ist.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weitersprechen. Vielleicht machen wir das dann auch nochmal in einer zweiten Folge, wenn Sie dann im Parlament sind. Erstmal vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Wahl.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ihnen ebenfalls alles Gute.
Schön, dass ihr dabei wart bei dieser fünften Spezialfolge. Vielleicht interessieren euch die anderen Folgen in dieser Spezialreihe. Da habe ich unter anderem mit der Stadträtin in Bautzen von der CDU gesprochen, Katja Gerhardi. Ihr findet all die Folgen auch auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Ja, und zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, Geht auf jeden Fall wählen. Es ist keine spezielle Wahlempfehlung für irgendeine Partei, außer die Einschränkung eine demokratische Partei. Wir hören uns wieder in der Hauptreihe. Bis dahin, macht's gut.